7. April 1977. Das RAF-Kommando Ulrike Meinhof ermordet in Karlsruhe Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine zwei Begleiter Wolfgang Göbel und Georg Wurster.
Es war 9.15 Uhr heute Vormittag in der Innenstadt von Karlsruhe. Am Linkenheimer Tor fährt Generalbundesanwalt Buback wie üblich von seiner Privatwohnung in sein Büro zur Generalbundesanwaltschaft. Sein Dienstwagen, bewacht von Beamten der Sicherungsgruppe aus Bonn, muss stoppen. Ein Motorrad hält neben dem Wagen. Es werden mehrere Schüsse aus zwei Maschinenpistolen abgegeben. Nach wenigen Minuten melden die Nachrichtenagenturen, Generalbundesanwalt Siegfried Buback ist tot.
30. Juli 1977. Nach einem gescheiterten Entführungsversuch erschießt ein RAF-Kommando Jürgen Ponto den Sprecher der Dresdner Bank in seinem Haus in Oberursel.
Zwischen dem Mord an Buback und der Erschießung Pontos werden im Stammheim-Prozess die lebenslänglich Urteile für Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe gefällt. Unter der logistischen Führung von Brigitte Mohnhaupt beginnt die RAF im Frühling ihre sogenannte Offensive 77. Durch Mordattentate und Entführungen soll die erste Generation der Roten Armee-Fraktion aus dem Gefängnis in Stammheim freigepresst werden. Der politische Guerillakampf in den deutschen Metropolen gegen den amerikanischen Imperialismus rückt in den Hintergrund. Aus der RAF ist ein militanter Kader geworden, dessen Ziele nichts mehr mit jenen der radikalisierten Studentenrevolte zu tun haben. Spätestens jetzt trennt sich in der amorphen linken Sympathisantenszene die Spreu vom Weizen. Auch im Nachbarland Österreich. So wie Roman Horak, damals Anhänger der Sponti-Szene, gehen die meisten linksorientierten Zeitzeugen nun kompromisslos auf Distanz zur RAF.
Das war für uns klar, dass das irgendwie nur zum Desaster führen kann. Da ist klar, da geht es wirklich nur mehr darum, dieses Werkel am Leben zu halten, diese RAF-Terrorismus-Geschichte. Es geht nicht mehr um den Befreiungskampf der Massen, sondern nur mehr um diese eigenartige, zirkuläre, sektenartige Struktur. Ich kann mich gut erinnern, das war klar, das ist gefährlich, weil das führt zu einer Autorisierung des Staates, die wir nicht haben wollen.
5. September 1977. Das RAF-Kommando Siegfried Hausner entführt in Köln Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Bei dem Überfall sterben der Chauffeur und die drei Leibwächter. Die RAF fordert die Freilassung von 11 Häftlingen aus Stammheim, darunter Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe.
4 Tote, Bürger unseres Staates, verlängern seit heute Abend die Reihe der Opfer von blindwütigen Terroristen, die, wir waren uns darüber stets im Klaren, noch nicht am Ende ihrer kriminellen Energie sind. Sie wollen den demokratischen Staat und das Vertrauen der Bürger in unseren Staat aushöhlen. Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.
1975 entführte die terroristische Konkurrenzbewegung 2. Juni den Vorsitzenden der Berliner CDU, Peter Lorenz, und forderte die Freilassung von 6 in deutschen Gefängnissen inhaftierten Terroristen. Damals ging die deutsche Regierung auf das Tauschgeschäft ein. Diesmal bleibt Bundeskanzler Helmut Schmidt hart. In den Verhandlungen mit den Schleyer-Entführern spielen die in Bonn eingerichteten Krisenstäbe auf Zeit und hoffen in der Zwischenzeit, das Versteck Schleyers zu entdecken. Es folgen 44 Tage im Herbst, die Deutschland an den Rand einer Staatskrise drängen. Dieser politische Ausnahmezustand wird auch in Österreich spürbar, erzählt der Zeithistoriker Siegfried Mattel. Damals 23 Jahre alt und Mitglied einer trotzkistischen Studentengruppierung.
Ja, zunächst würde ich sagen, empfindet man das wie als Zuschauer in einem Thriller im Kino. Jetzt geht es sozusagen um die Grundlagen des deutschen Nachkriegsstaats. Jetzt geht es um die Grundlagen der Bundesrepublik. Und wer sich jetzt nicht hinter Helmut Schmidt stellt, ja, der wird auch die Konsequenzen tragen müssen, wenn er sich außerhalb jedes denkbaren politischen Konsenses stellt. Ja. Da gibt es keine Stimme von rationalem Einspruch in der Situation.
Für die RAF-Gefangenen in Stammheim wird ohne Rechtsgrundlage eine Kontaktsperre angeordnet. Bader und Co. werden untereinander und von ihren Anwälten isoliert. Das Bundeskriminalamt führt die größte Fahndungsaktion in der deutschen Nachkriegsgeschichte durch. Jeder Stein wird umgedreht, um den entführten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer zu finden. Verdächtige Sympathisanten werden observiert, Ärzte, Makler, Meldeämter, Strom- und Gaskunden, Tankstellen, Hotels und Campingplätze überprüft. Alle Informationen laufen im Computer des BKA-Chefs Horst Herold zusammen. Rasterfahndung bundesweit. Doch keine Spur von Hans-Martin Schleyer. Erwin Lanz, 1977 österreichischer Innenminister, steht mit den Krisenstäben in Bonn in Kontakt.
Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Anpassung in Bezug auf Rasterfahndung und Ähnlichem. Wir haben im Herbst 1977 eine spezielle Eingreiftruppe des Innenministeriums, das Gendarmerie-Einsatzkommando, ins Leben gerufen. Das war ein österreichischer Abklatsch der GSG 9. Es hat darüber hinaus auch eine enge Zusammenarbeit gegeben auf politischer Ebene, insbesondere mit dem dafür vom deutschen Bundeskanzler beauftragten Mitglied des Bundestages, Jürgen Wischniewski, besser bekannt als Ben Wisch.
Die Polizei durchforstet Großwohnanlagen, kontrolliert Flughäfen und Bahnhöfe, stellt Straßensperren im gesamten Bundesgebiet auf. Mit der Maschinenpistole im Anschlag werden die Autofahrer perlustriert. Einer von ihnen ist der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier, damals 28 Jahre alt und Auslandsstudent in Deutschland.
Ich war auf dem Weg von Marburg nach Gießen. Bin unterwegs, glaube ich, 4 oder 5 Mal kontrolliert worden. Das ist diese kleine Strecke, 25 Kilometer im Auto. Die Entführer haben kommuniziert übers Radio. Das heißt, ich habe das Radio eingeschaltet gehabt, da waren laufende Sendungen. Und dann ist wieder gekommen eine Frage der Polizei an die Entführer von Hans-Martin Schleyer. Wie ist der persönliche Spitzname, den Hans-Martin Schleyer seinem Enkel gibt? Wir warten auf Antwort. Weil sie natürlich wissen wollen, lebt er noch? Und so ist denn das immer hin und her gegangen. Und in dieser Bundestagsdebatte ist es darum gegangen, ob die Neutronenbombe in Deutschland eingeführt wird oder nicht. Kann man sich was Verrückteres vorstellen? Eine perversere Situation vorstellen? Wird debattiert, ernsthaft debattiert, denn für und wider und so weiter. Und gleichzeitig wird debattiert mit den Entführern von Hans-Martin Schleyer. Da hat man das Gefühl gehabt, es platzt einem in der Schädel.
In einem Kapitel seines soeben erschienenen Romans »Abendland«, ein literarischer Parfumsritt durch das 20. Jahrhundert, beschreibt Michael Köhlmeier die paranoide Stimmung im deutschen Herbst 1977.
Die hat natürlich auch wahnsinnige Angst, nicht? Weil bei jeder Polizeikontrolle stand junge Polizisten, die gezittert haben vor Angst. Nicht? Ich habe gesagt, machen Sie das Fenster auf mit der Maschinenpistole. Ich habe gesagt, ich habe meinen Ausweis hier in der Tasche, greifen Sie nicht in die Tasche. Und er fährt halt mit dem Lauf seiner Waffe da rein und hebt mir die Jacke hoch und sagt, jetzt können Sie reingreifen und den Ausweis rausholen. Ich meine, ich habe da Todesangst gehabt. Ich meine, das war furchtbar und der Polizist hat es auch gehabt. Dieses eine Erlebnis hat für mich diese paranoide Situation im Herbst 1977 ganz deutlich gemacht.
Während in Österreich die politische Linke auf Distanz zur RAF geht, macht der 21-jährige Ottmar Kepplinger Öffentlichkeitsarbeit für die Häftlinge in Stammheim. Kepplinger studiert Theaterwissenschaften in Wien und ist Mitglied der APG, der Arbeitsgemeinschaft Politische Gefangene. Die linksradikale Organisation agitiert gegen die Isolationshaft in Stammheim und setzt sich für die in Österreich inhaftierte Waltraud Boock ein. Das RAF-Mitglied hat 1976 in Wien eine CA-Filiale überfallen und wurde dabei gefasst.
Wir haben in Wien gleichzeitig Kontakte gehabt mit den Illegalen aus der Bewegung 2. Juni, was eben nicht straf war damals. Und dann höre eines Nachmittags irgendwie die Nachricht, Schleierentführung. Und jemand dachte irgendwie, sie sind durchgeknallt, ja. Wenn mir sofort schlagartig klar war, dass der Schleyer nicht das Gewicht haben kann, um 5 oder 6 oder gar alle Gefangenen aus Stammheim freizukriegen. Dazu war der Schleyer nicht wichtig genug. Es war eine Kurzschlussaktion in Wahrheit der RAF, die einsam vorgeprescht sind mit dieser Sache. Und auch verschiedene Absprachen, die es gegeben hat auf internationaler Ebene, damit missachtet haben. Und diese Landshut-Geschichte, das war da so, um da noch in Extremis irgendwas zu retten und irgendwie noch einmal ein Schäufel nachzulegen, war auch von Anfang an eine verzweifelte Aktion. Die Palästinenser haben dann versucht, noch irgendwie zu retten, was zu retten ist. Und das haben sie halt mit einer Flugzeugentführung gemacht, wo ich der Meinung bin, dass Flugzeugentführungen politisch nach hinten losgingen, also propagandistisch nach hinten losgingen auf jeden Fall. Und ich lehne es auch ab, dass Unbeteiligte da irgendwie zu irgendwas herangezogen werden. Also es kann so nicht funktionieren.
13. Oktober 1977. Auf dem Flughafen von Mallorca entführt ein vierköpfiges Kommando der palästinensischen PFLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas, die Lufthansa-Maschine Landshut. Die Entführer drohen mit der Schießung der 91 Geiseln, falls die 11 RAF-Häftlinge nicht freigelassen werden.
Bei der Nachrichtenagentur Reuters in Beirut ging am Abend die Erklärung ein, in der es hieß, die Aktion solle den Forderungen der Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer Nachdruck verleihen. Bundeskanzler Schmidt wird laufend über die Entwicklung informiert.
Als bekannt wird, dass unter den 91 Geiseln der Landshut auch vier Österreicher sind, nimmt Innenminister Erwin Lanz intensiveren Kontakt zu den Krisenstäben in Bonn auf.
Sowohl wir als auch die Deutschen waren der Meinung, dass also hier so vorgegangen werden muss, dass es möglichst keine oder schlechtestenfalls möglichst wenig Opfer gibt. Wir waren immer für eine eher auf Gesprächsbasis hinlaufende Lösung. Und was am Schluss dabei herauskommt, weiß man im Vorhinein nie.
Eine der vier österreichischen Geiseln ist die damals 32-jährige Chefstewardess der Landshut, Hannelore Brauchart. Die heute bei Graz lebende Pensionistin erinnert sich an 100 Stunden traumatischer Ungewissheit und psychischer Qualen.
Dieses Bedrohen mit den Granaten, mit der Pistole, mit dem Sprengstoff, mit dem Alkoholübergießen, die Fesselung mit den Strumpfhosen, mit dem Zerschnittenen, die Fausthiebe, die einige empfangen mussten, die seelischen Demütigungen durch das Exerzierenlassen des Kapitäns und die Qual. Es war Qual und eine seelische Tortur. Es war keiner sicher, dass er nicht umgebracht werden würde.
Soeben haben die Terroristen mitgeteilt, dass sie einen Toten an Bord haben.
Und der Kapitän, der wurde ja umgebracht, ne?
Über eine Rutsche am Heck wird die Leiche von Flugkapitän Jürgen Schumann hinausgeschoben. Die Terroristen hatten Schumann vor den Augen aller Passagiere im Mittelgang der Maschine ermordet.
Coram publico hat sie hoch aufgebäumt und ist flach in den Gang hineingefallen. Und dann lag er für Stunden dort. Und ich bin über den Körper geschritten. Weiß nicht wie oft, um der Kollegin Wasser zu holen, auf Befehl vom Anführer. Und die Passagiere auch, Wasser, Wasser. Und er war sehr groß und er lag so lang und sehr sperrig da im Mittelgang. Und dann habe ich versucht, Flaschen durchzugeben. Und die kamen aber nicht bis ans Ende mit der Maschine. Weil die Leute sie gehortet haben. Weil es waren die klimatischen Bedingungen auch eine Katastrophe.
18. Oktober 1977. Ein GSG-9-Kommando stürmt die Landshut auf dem Flughafen von Mogadischu, befreit alle Geiseln und erschießt drei der vier Entführer.
Anderthalb Stunden bevor die letzte Frist der Entführer ausläuft, beginnt der Sturm auf die Maschine. Genau um Mitternacht. 5 Minuten später sind die Türen über die Notverriegelungen geöffnet.
Und ich habe eine weiße Hand durch diese Emergency-Türe gesehen. Nur eine Hand zuerst. Und dann habe ich gedacht, oh lieber Gott.
Die Terroristen werden mit einer neuen Waffe überrumpelt, einer Granate, die durch Licht- und Knalleffekte für Sekunden lähmt. Im vorderen Teil der Maschine fallen Schüsse. 12 Minuten nach Mitternacht ist der Einsatz beendet.
Regierungssprecher Klaus Bölling, unmittelbar nach der Geiselbefreiung.
In dieser Stunde appellieren wir und mit uns alle Bürger noch einmal an die Entführer von Hans-Martin Schleyer. Geben Sie Schleyer frei.
18. Oktober 1977. Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe begehen in Stammheim Selbstmord.
Nach Angaben der Behörden hat sich Andreas Bader in den frühen Morgenstunden erschossen. Auch Jan-Karl Raspe hatte in seiner Zelle eine Pistole vom Kaliber 9 mm. Gudrun Enzlin erhängte sich am Fensterkreuz ihrer Zelle.
Die erste Generation der RAF zieht eine im wahrsten Sinne des Wortes finale Konsequenz aus der gescheiterten Flugzeugentführung. Doch wie haben die Stammheim-Häftlinge trotz Kontaktsperre von der geglückten Geiselbefreiung in Mogadischu erfahren können? Und wie sind die Pistolen in die Zellen gekommen? Das fragen sich nach der Todesnachricht aus Stammheim Millionen von Menschen im In- und Ausland. Wie sich später herausstellt, sind die Waffen und ein Radio als Kassiber von den RAF-Anwälten der Kanzlei Croissant in das angeblich sicherste Gefängnis der Welt geschmuggelt worden, in eigens dafür präparierten Akten. Kurz nach dem Tod der drei RAF-Terroristen bricht eine heftig geführte Debatte los. Die Frage lautet, war es Selbstmord oder Mord? Wer in Österreich den Selbstmord der Stammheimgefangenen für denkbar oder wahrscheinlich hält, gilt in der linksradikalen Szene als Counterschwein, bestenfalls als ahnungsloser Zeitgenosse. Umgekehrt ist es nicht anders. Wer öffentlich Zweifel an der Selbstmordthese äußert, wird schnell als Sympathisant der RAF verdächtigt.
Damals sind fast alle Freunde von mir und ich inklusive davon ausgegangen, sie sind erschossen worden. Es war Mord. Irgendwann einmal gibt es einen Punkt, glaube ich, wo der Selbstmord oder Mord eine Glaubensfrage war, wie du standest. Relativ bald, nicht erst seit dem Buch von Aust über den Bader-Meinhof-Komplex, bin ich doch, glaube ich, der Überzeugung gewesen, dass es Selbstmord war.
Ein kollektiver Selbstmord, den die RAF als posthumes Agitationsmittel benutzt? Eine grausame Suizidallüge zu Propagandazwecken, um den Kampf gegen den Staat auch nach dem Tod noch weiterzuführen? Dieser Gedanke ist lange Zeit eines der größten RAF-Tabus, meint der Schriftsteller Michael Köhlmeier.
Wenn einer den Gedanken zugelassen hat, deshalb hat man ihn ja lange nicht zugelassen, die haben sich wirklich selbst umgebracht und haben ihren Selbstmord noch als Mord inszeniert, dann ist es so perfid, ist es. Das ist gespenstisch. Das hat so dieses Nibelungenhafte des letzten Führerbefehls im Bunker, schwemmt alle U-Bahn-Schächte.
Die Antwort der RAF auf die Todesnacht von Stammheim folgt postwendend, noch am gleichen Tag.
18. Oktober 1977. Die RAF erschießt Hans-Martin Schleyer. Einen Tag später wird seine Leiche im französischen Mulhouse im Kofferraum eines Audi 100 gefunden.
Die Nachricht von der Ermordung Schleyers und der Hinweis auf die Straße in Mühlhausen, wo das Auto mit Schleyers Leiche zu finden sei, hatten die Entführer selbst am späten Nachmittag in gleichlautenden Erklärungen dem Stuttgarter Büro der Deutschen Presseagentur und der in Paris erscheinenden linksextremen Zeitung Libération mitgeteilt.
Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, der in seinem Machtkalkül von Anfang an mit Schleyers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles-Péguy in Mulhouse in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen. Der Kampf hat erst begonnen. Freiheit durch bewaffneten antiimperialistischen Kampf. Kommando Siegfried Hausner.
Ich denke mir manchmal auch schon mit Scham an die Zeit zurück. Ich empfinde Scham, weil ich auch so vieles einfach nicht begriffen habe. Zum Beispiel, es war uns in der Diskussion vollkommen klar, keine Gewalt. Und das ist der falsche Weg. Ja? Und warum haben wir trotzdem, wie damals der Begriff war, wiederum sympathisiert? Der Donauwalzer ist gesungen worden in den linken Kreisen Wiens, höhnisch mit einem Text auf Schleyers Tod. Ja? Schleyer so tot, so tot, so tot. Warst leicht mal rot, ja? In den Kofferraum schrecklich anzuschauen, haben sie gefunden mit vier Wunden und so. Das ist alles passiert von Menschen, die Pazifisten waren. Und ich auch, wir waren vollkommen wahnsinnig. Wir wurden in der Eskalation der ganzen Entwicklung tatsächlich zu dem Punkt getrieben, bei dem wir auch nicht mehr wir selbst waren.
Mit dem Konzept der Stadtguerilla wollte die RAF den deutschen Staatsapparat an einzelnen Punkten treffen und den Mythos von der Allmacht und Unverletzbarkeit des Staates zerstören. 7 Jahre nach dem Sprung in den Untergrund ist davon nichts erreicht. Im Gegenteil. Der deutsche Herbst bringt Rasterfahndung, mehr Geld, Planstellen und eine bessere Ausrüstung für die Polizei, befestigte Gerichtssäle und Hochsicherheitstrakte. Am Ende bekommt die RAF die Allmacht des Staates am eigenen Leib zu spüren. Die aufgeschaukelte Gewalt paralysiert dabei auch jene linken Proteststimmen, von denen sich die RAF weit entfernt und in deren Namen sie eigenmächtig Menschen ermordet hat. Robert Menasse, Schriftsteller und Zeitzeuge.
Und wenn ich an das denke, an diese Zeit, dann rinnt bei mir das alles zusammen. Meine Abscheu vor Gewalt, meine Verwunderung über meine eigenen Reaktionsweisen damals und ein bis heute fortschwellender Hass auf den blanken Zynismus, auf die unendliche Brutalität eines Staates, der, um sich zu verteidigen, genau das preisgegeben hat, was er verteidigen wollte.
Roman Horak, heute Kulturwissenschaftler in Wien, damals Anhänger der Sponti-Szene.
Was die Folge für mich war und für einen von meinen Kollegen war das, dass einfach dann damit linke Kultur tot war. Was für uns so unsere Lebenswelt war, so ab 74 bis 77, war damit einfach zerbröselt. Das war weg.
Robert Schindl, bekannter Gudrun Enslins 1967, Gast in der Berliner Kommune 1, Ex-Maoist und Zeitzeuge der gewaltsamen Ereignisse im Jahr 1977.
Es war sozusagen ein Abgesang der alten Bundesrepublik, die versagt hat. Und es war ein Abgesang einer völlig irregeleiteten revolutionären Bewegung, die im Verbrechertum und in individuellen Terror abgeglitten ist. Und das hat sich in diesen Ereignissen quasi versinnbildlicht, in diesem deutschen Herbst.
Der deutsche Herbst ist nicht das Ende des Terrorismus. Die Republik hat aufgerüstet, juristisch, polizeilich, mit breiter Zustimmung der Bevölkerung. Das Land hat an Liberalität verloren. Doch der aufgerüstete Polizeiapparat kann das Morden der zweiten, dritten und vierten RAF-Generation nicht stoppen. 31 Banküberfälle, 62 Tote, 180 gestohlene Kraftfahrzeuge, 230 Schwerverletzte, 1000 rechtskräftige Verurteilungen, 11 Millionen Seiten Ermittlungsakten, 250 Millionen Euro Sachschaden. Das ist die nüchterne Bilanz nach 28 Jahren RAF-Terrorismus. Im März 1998 gibt die Rote Armee-Fraktion ihre Auflösung bekannt.
Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Wir stehen zu unserer Geschichte. Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit, entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Wir sind froh, Teil dieses Versuches gewesen zu sein. Das Ergebnis kritisiert uns, aber die RAF, ebenso wie die gesamte bisherige Linke, ist nichts als ein Durchgangsstadium auf dem Weg zur Befreiung. Die Revolution sagt: Ich war, ich bin, ich werde sein. Rote Armee-Fraktion, März 1998.